15. Kapitel. Quirinius und Ascanius. Das Licht wohnt bei den Menschen. Vom Blutlauf und seiner Mystik. Zwei Perser werden angemeldet. Hinweise auf das Kommen des Herrn. Im Tribunat gibt's einen Zwischenfall. Du um vier, Ascanius, gewiss befähigt, doch gemüht und gefühllos, fragt Forestus, was für Gäste kämen. Die geschmückten Plätze, wie es nur feinen Römerinnen gilt, lassen ihn den Mund verächtlich schürzen. So viele Offiziere sind nicht da, zählt er die Stühle ab. Und von unseren Frauen darf jetzt keine ins Gebiet. Forestus sagt verschmitzt. Hoher, du um vier, für dich beginnt ein Hörer erst beim du um vier. Hältst du es für ungut, wenn der Quirin geringe Leute eingeladen hat? Ich sah, weit herumgekommen, dass die Menschen überall Menschen sind. Wer menschlich handelt, kommt am weitesten. Übrigens sind es angesehene Hebräer und einige von ihren edlen Frauen. Was? Unterbricht Ascanius. Mit diesen Leuten? Und ich soll? Wo ist der Quirin? Im Arboretum. Er hält seine Musestunde. Mir egal. Hochrot, waffenklirrend, eilt der Du um vier hinaus. Forestus grinst. Deinen Hochmut wird dir Simeon versalzen, wenn er mit dir zusammenstößt. Der Jüngste, von dessen Gefolge Julius, eine Art Edelknabe, steckt den Kopf herein und fragt ängstlich. Was ist mit dem da los? Er zeigt Ascanius nach. Julius, einem Vorgesetzten ist stets Ehre zu erweisen. Ja, Hauptmann Forestus, nur... Quatsch nicht, dummer Junge. Wände haben Ohren, merk dir das. Musst noch viel lernen. Will ich, aber wenn du wüsstest, wie es zugegangen ist, nicht lachen durften wir. Bengels brauchen eine straffe Zucht. Ach, mault Julius, wenn die Sonne scheint, die Blumen blühen und tausend Vöglein singen ihre Lieder, und da soll man schwerst bepackt marschieren? Forestus, schmeichelt er, du könntest den Tribun. Was? Ich möchte bei ihm bleiben, ich würde mir viel Mühe geben, mehr als bisher. Geh zur Arbeit, lause Junge. Halt, ruft er, als Julius betrübt von dannen schleicht. Erst gibt man sich Mühe. Kapiert? Unter den buschigen Brauen blitzt es hervor. Julius begreift sofort, wenn er nimmer wie bisher so lässig ist, wird Forestus für ihn sprechen. Es hatte ihn nichts mehr gefreut. Jetzt geht er mit Elan an seine gar nicht leichte Pflicht. Rochus, von dem Arboretum wachend, hält Ascanius auf. Der Quirin wünscht keine Störung. Wortlos schiebt der Du um vier den Speer zur Seite. Rochus bläst ins Horn, um die Gebieter aufmerksam zu machen. Diese bleiben auf den Polstern liegen. Zum Zeichen, dass sich der Du um vier vergangen hat. Ascanius verbeugt sich tief, noch flammt das Rot in seinen Wangen. Was wünschst du? Ich befahl, nicht gestört zu werden. Verzeihe, hochedelster Quirin, du hast mich ehrenvoll bedacht, dein Gast zu sein. Ich kann dienstlich verhindert. Blindwütig übergeht der Du um vier die ihm gebotene Chance. Dienstlich ließe sich so leicht ein Vorwand finden und Quirinus würde nicht gekränkt. Hingegen platzt er ungeschickt heraus. Mit Juden setze ich mich nicht an einen Tisch. Er ahnt nicht, dass Cornelius Ried, den Du um vier als höheren Berater der morgen über den Jordan stoßenden Truppen beizustellen. Ein Ehrenamt, da müsste er viel vorbereiten. Der Quirin hatte es erwogen, doch Ascanius sollte bei ihm bleiben. Seine Aufsässigkeit kommt ihm ganz recht. Nur wissen durfte er es nicht. Deshalb spielte er ihm diese Ausrede förmlich zu. Nun freilich. Willst du mich kränken? Langsam steht Quirinus auf. Cornelius auch. Nein, Quirin. Das wollte ich dir auch geraten haben. Was ich tue, vertrete ich vor unserem Cäsar selbst. Ich brauche keinen Zwischenträger. Das ist mehr als deutlich. Ascanius umkrampft sein Schwert. Du gibst mir meine Einladung zurück? Verzeih, edelster Quirin, stottert Ascanius. Das darf ich nicht. Was dann? Unterbricht Quirinus streng. Ich bitte, mich zu dispensieren. Mir ist übel. Die Luft im Morgenland ist schlecht. Melde dich bei meinem Arzt. Sofort den Bericht, ob du nach Rom versetzt werden musst. Mir jedenfalls, mein Du um vier, bekommt die Luft sehr gut. Du bist wegen Krankheit dispensiert. Stumm grüßt Ascanius. Als er gegangen ist, lacht Cornelius verächtlich. So ein Strohkopf. Hattest recht, Cornelius Bruder, der hätte uns das Fest vermasselt. Vielleicht begierig war ich, wie Simeon mit ihm verfahren wäre. Morgen will ich Simeon noch einmal sehen, ehe es übermorgen nach Damaskus geht. Komisch. Sehr gern kam ich nicht hierher. Ich war nur zu besorgt um dich. Nun möchte ich am liebsten gar nicht wieder fort. Sind in Syrien die Bastionen wieder stark gemacht? Gibt es eine Nachkontrolle? Ein Trost, lacht Quirinus. Ich kleide mich jetzt um. Cornelius geht mit. Er trägt schon eine leichte Rüstung. Am Eingang will Rochus sich entschuldigen. Quirinus winkt ab. Wenn einer durchaus über einen viel zu breiten Graben springt, plumpst er hinein. Der Saal des Tribunats füllt sich mit Leuten. Dem Quirin ist es eine echte Freude, den so lang gequälten Juden zu beweisen, dass ein Römer niemals Rom bedeutet. Er hatte es dem Cäsar vorgestellt, dass Italia Palästina gegen den Südosten als Brückenkopf benötigte. Die Taktik war grundfalsch. Es allgemein wie einen unterjochten Feind zu knebeln. Augustus sah es ein, auch die falsche Handlungsweise. Das behielt Quirinus für sich. Mancher Römer versteht ihn nicht, weshalb er so die Zügel schleifen lässt. lassen sich Protektorate für bleibend bilden? Quirinus glaubt nicht daran. Er wird nur für eine seine Zeit helfen können. Später. Diese Gedanken bewegen ihn, als er sich dem Saale nähert, wo die Gäste schon versammelt sind. Eine stattliche Zahl. Simeon, Ataja, Zacharias, Jissio, Nathan, Eliphel, Gedalmar, Obadmia, Tola, Jaor, Hanna, Sachis und Malane, Koljosses, Aitop, Hilkior und deren Frauen Zikla, Esther und Hetit, die Stadthäupter Josabat und Hasabra, der Wissenschaftler Galal und der Goldschmied Babbukia. Letzteren hat Quirinus bestellt, der für den Cäsar etwas ganz Besonderes schmieden soll. Von den Offizieren sind Forestus, Rochus, Fenitrius, der Adjutant Marcellus, Schiffstribun, Pretario und Nestor, der Bagagemeister, eingeladen. Ehe der Quirin erscheint, wird Forestus ausgefragt, wo Ascanius geblieben wäre. Plötzlich krank geworden, lautet es lakonisch. Die Offiziere stehen bei der Türe, um den Quirin sofort ehrerbietig zu begrüßen, während die Jerusalemer Gäste mehr im Hintergrunde warten. Pretario verzieht den Mund. Ascanius, der Elefant und krank, das glaubst du selber nicht. Der Arzt sagte es, kommt wahrscheinlich nach Achaia, Alexandria oder Rom. Man glaubt es nicht, aber jeder bisse sich die Zunge ab, ehe er ein Wort verlauten ließe. Man liebt den Quirin, den Vater der Soldaten. Auch verhandelt niemand besser mit Augustus als ein Quirinus. Cornelius kommt und kommandiert. Der Quirin! Schöne Sklaven stehen ringsum an den Wänden. Quirinus tritt ein, freundlich, wie zu jeder Zeit. Jedem Offizier gibt er die Hand, dann geht er auf die Juden zu. Er begrüßt erst die ihm Bekannten, die anderen stellt ihm Ataja vor. Danach klatscht er in die Hände. Jeder Gast hat einen Sklaven zum Bedienen. Auftrager und Weinschenker sind am Werk. Nach Cornelius Rat, der schon die Landessitten kennt, sitzen die Frauen beiderseits der Mitteltafel, so dass sie eine kleine Insel bilden. Bloß Mutter Hanna hat zur Linken des Quirins ihren Platz erhalten, Simeon zu seiner Rechten. Die neuen Offiziere merken, dass die Juden Landesoberes sind. Als Edelster, außer Simeon, sticht Fürst Aitop hervor. Während der Tafel, der Quirin entgegen römischer Gelage bloß eine Stunde widmet, spricht er seiner Offiziere wegen über allgemeine Dinge. Die Speisen sind für die Hebräer zubereitet, ohne den Römern die Zunge zu verletzen. Nach dem Essen geht man in den Nebenraum, wo Polster, Stühle und auf die Frauen eine nette Ecke warten. Überall stehen Süßigkeiten und Getränke. Jeder Gast bedient sich nach Belieben selbst. Die Sklaven sind gegangen. Bloß der Majordomus steht am Eingang. Es kann beginnen, wie Quirinus heiter sagt. Von Politik und Militär wird nicht geredet, befiehlt er seinen Offizieren. Dabei macht er eine lustige Bewegung und die Römer tun es als Einverständnis nach. Um es ihnen mundgerecht zu machen, sagt er weiter: Seht, meine Tapferen, ein Volk, ein Land, das uns den Krieg erklärt oder einen Schaden tut, muss man besiegen und, wenn möglich, obendrein regieren. Aber gar zu große Strenge ist selten vorteilhaft. Es bleibt kein Schwertschlag ohne Widerhall. Sollen Feinde aber Freunde werden, so gibt es eine Grundbedingung, die viele Führende missachten. Ich bereiste Griechenland, Ägypten, Iberien, Gallien, Germanien. Ich war bei den Markomannen, Lykiern und wer weiß noch wo. Überall habe ich trotz oft kurzem Dasein die besagten Fehler festgestellt. Leider achtet man noch viel zu wenig auf die fremden Sitten und Gebräuche. Sicherlich, Rom kann sich nicht nach ihnen richten, allein ihnen Rechnung tragen. Das ist's, was uns samt allen anderen fehlt. Kerenus sieht die lauschenden Jerusalemer an, von denen einige nicht wissen, wohinaus es geht. Wenn wir ein uns artfremdes Volk betreuen, ist es erste Pflicht, ihre Lebensweise zu ergründen. Es ist stets verkehrt, den eigenen Glauben anderen zu oktroyieren, zum Beispiel unhaltbar, den Hebräern unsere Weise aufzuzwingen. Oder würde je ein Römer fremden Götter dienen? Fragt er wieder seine Offiziere. Alsbald schwirrt es durcheinander. Bei Jupiter, bei Cerberus und so weiter. Nein, wir sind Römer! Stolz hallt es durch den Raum. Was ergäbe dann die Regel, mein Marcellus? Der Adjutant springt auf. Einem jeden seinen freien Glauben. Gut gesagt. Hast du eine Bitte? Erhabener Quirin, nur die eine, bei dir bleiben. Größere Huldigung kann nicht erwartet werden. Sogar die Juden freuen sich, das wäre auch ihr Mann. Quirinius zeigt auf Attalia. Wir Römer wollen darum unsere Gäste hören, was sie über ihren und unseren Glauben sagen. Ganz frei soll jeder reden, heute sind wir nur privat. Also bitte, hohe Priester von Jerusalem, gib uns einen kurz umrissenen Bericht über euren Ein-Gott-Glauben. Ich schicke voraus, dass ich fast in allen Ländern Tempel und Altäre fand, wofür einen unbekannten Gott geopfert wurde. In einem Berggebäude, in Klammer vorchristliches Kloster, in Iberien fand ich eine Inschrift vor. Dem seienden Gott, den wir nicht kennen. Die Insassen waren mit sich selber streng, aber hilfsbereite Leute. Ich nahm sie damals unter meinen Schutz. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Oder, greift Quirinius langsam weiter, kannst du da etwas sagen, Simeon? Die Simeon nicht kennen, horchen auf. Der Alte, der beinahe wie ein Jüngling wirkt, kam ihnen längst nicht ganz geheuer vor. Kann er Auskunft geben, müsste er ja dort gewesen sein. Simeon hebt ruhig seine Hand. Das kann ich schon, Nur mag Ataya erst vom Glauben zeugen, danach schließt sich Weiteres von selbst an. Es sei, sagt der Quirin. Ataya redet gut, untermalt manches mit Verheißungen, die sich an Israel und vielen Völkern schon erfüllten. Und Zacharias nebst den Wissenschaftler Galal gebe noch ein Wort dazu. Wird den Offizieren auch nicht alles klar, ahnen sie jedoch, dass man den Juden mindestens den Glauben lassen muss, auch manches andere. Gottes Licht leitet diesen Abend. Cornelius sagt: Ich hörte, ihr erwartet euren Gott leibhaftig. Er würde diese Welt erlösen. Von was? Er fragt der unwissenden Kameraden wegen. Man sieht Simeon und Hanna an, als ob nur sie die wahre Antwort wüssten. Hanna nickt und Simeon beginnt. Wer an einen Schöpfer glaubt, ganz gleich, welchen Namen er ihm gibt, muss gewärtig sein, ihm zu begegnen, was lediglich zum Heil der Menschen meist geheim geschieht. Täglich rührt der Schöpfer die Geschöpfe an. Sieh, Quirin, ich schalte dein Erlebnis ein. Jene Leute in Iberien waren Heiden. Das Wort Heide, über das sich viele Römer ärgern, ist kein Prädikat, sondern nur gewisser Art das Schild der an viele Götter Glaubenden. Die Iberer begegneten dem unbekannten Gott. Ihr hochgeschulter Geist kam durch inwendige Anrührung dahinter, dass man Kräfte, die man spürt, aber nicht beherrscht, benamsen könnte, woraus sich dann allmählich die erdachte Form ergab. Doch so wenig jene Kräfte zu beherrschen sind, so wenig sind ja die benannten Kräfte oder Götter greifbare Personalitäten. Das ahnten die Iberer und hatten keine Lust, sich mit wesenlosen Luftgebilden abzugeben. Je mehr sie forschten, umso mehr enthüllte sich der wahre Gott. Noch kannten sie ihn nicht, womit sie meinten, sie hätten ihn noch nicht gesehen. Darum ihre Überschrift. Geistig transzendent war er ihnen aber nahe. Sie glaubten bloß noch an den einen Gott, den sie Schöpfer eines unsichtbaren und des sichtbaren Weltalls nannten. Ein kleiner Rest ist noch vorhanden und verstreut. Sie mussten flüchten, verzeih, Quirin, vor Römern, denen jenes feste Berghaus eine sichere Bastion ergab. Du fragst, wo ihr Schöpfer blieb oder ob er auch wie eure Götter schlafe und ihm so die Flucht entgangen sei. O nein, die Welt hat eine kurze Sicht, der Himmel aber eine lange Hand. Das bedeutet: Jene trugen ihren Samen aus, die Sehnsucht nach dem unbekannten Gott. Kommt eins der Tag, wo der Ein-Gott-Glaube eine Basis werden soll, an der die Welt zerbrechen wird, um dadurch ihre Heilung zu erfahren, dann wacht in all den Menschen, die der Same überkommt, die Sehnsucht auf und, der Grunderlösung wegen meist nicht anders möglich, durch Schmerz, Leid und Tränen wird der Himmel auf der Erde offenbar. Kann dem Schöpfer eine kleine Welt genügen? Die Iberer erkannten jenes Wort des nächtlichen Gezelts. Die Sterne sind im unfassbaren Raum, also gibt es einen unfassbaren Gott. Ihnen war die Wahrheit überkommen, ohne deren Tiefe völlig zu verstehen. Nebenher gesagt, kommen morgen zwei Perser an, die von den Sternen etwas wissen. Hast du Zeit, Quirin? Dann schenke ihnen diese. Fällt Marcellus ein. Wenn du das weißt, so sind sie da. Der Quirin hätte auch für sie zwei Stühle frei gehabt. Das ist wahr. Quirinus denkt beinahe wie Marcellus. Simeon entgegnet. Lasst die Tore streng bewachen. Die Perser heißen Schittinatz und Mitrabosnai, geben sich als Händler aus, sind aber hohe Wissensträger. Besonders kommt ein Zeichen für den Tempel mit. Skeptisch sehen Marcellus, Pretario und Nestor drein. Beim Apollo, wie kann man wissen, ob? Da fragt Pretario schlau. Simeon, warst du mal in Persien und Iberien? Ich opfere zwei Hekatompen, obwohl ich sie gerade jetzt nicht kaufen kann, wenn du nicht die Perser kennst. Opfern kannst du. Ich habe dafür stets Bedarf für den unbekannten Gott. Es genügen zwei Talente. Fangt nur die Perser ab, dann werdet ihr erfahren, dass sie keinen unserer Namen wissen, außer den des Quirins, des Pflegers von Syrien und rundum, soweit ihm anvertraut. Seinen Kampf bedenkend, sagt Venitrius. Pretario verliert die Werte, doch dieser kräuselt nur die Lippen. Cornelius befiehlt den Offizier vom Dienst herbei. Sofort verschärfte Wache! Von Persien kommen zwei Händler mit Namen Schittinatz und Mitrabosnai. Sie genießen unseren Schutz und sind sofort hierher zu führen. Ab! Der Offizier eilt fort. So, Freund Pretario, kommst du zu deinem Recht. Nur wirst du die Talente springen lassen müssen. Bitte weiter, Simeon. Es ist wohl fremd, was du von einem Herzenssamen sprichst. Trotzdem leuchtet es mir ein. Manch Alter hat begonnen, was erst nach Hunderten von Jahren nützlich ward. Einige Beispiele werden vorgebracht. Simeon führt dann weiter aus. Unser Thema: gibt es einen souveränen Schöpfer? Wenn ja, ob er seine Macht in einem Körper infestiert, dahingehend, dass außerhalb des körperlichen Gottes keine anderen Kräfte existieren, oder ob sie euren Untergöttern gleichzusetzen sind, wenn sie außerhalb des körperlichen Gottes walten. Es walten Kräfte, doch lässt sich nur im Licht erkennen, dass der Suzerän des Universums seine Manifestation in einem Körper seiend hat. Ich will erst von Menschen reden. Sie besitzen eine innere und äußerliche Kraft, die zusammenspielen. Grundsätzlich überragt und trägt das Innere alles Äußere. Umgekehrt wird das äußere Empfinden selten auf das Innere umwälzend wirken, wenn überhaupt, dann durch Ungewöhnliches von Gut oder Böse. Liebe Römer, eure Götter, zwar launisch und noch manches mehr, bestehen für euch viele säkular als unsterblich geltend. Ihr erkennt zwischen euch und ihnen aber einen Unterschied. unsterblich, soweit es sich auf diese Welt bezieht, nennt ihr gute Taten, Ruhm, großes Wissen, auch arge Teufelei. Richtig ist, vom Ahn zum Enkel pflanzt sich jede Saga fort, die körperhafte Hülle stirbt, vergeht, selbst ein balsamierter Leib. Ihr kennt die Pharaonengräber, niemand geht hinein, unberührt liegen ihre Mumien da. Wer ahnt es, dass die Seelen durch die Mumifikation an ihre Pyramiden angekettet sind? Die Wesen reißen sich vergeblich los, weil sie zur Unsterblichkeit der Welt sich selbst bestimmten. Ihr Tun und Denken galt fast nur dem äußerlichen Sein. Geist und Seele waren Nebensachen. Doch auch ihnen winkt Erlösung, sobald aus Gottes Weg als Mensch die Gesamterlösung herzuleiten ist. Später wird man diese Gräber öffnen und im Augenblick, wo ein Lebensodem in die dunklen Grüfte dringt, verliert die Mumifikation allmählich den Bestand. Das ist mir wissenswert. Ich beschäftige mich damit und mir wäre recht, wenn ich mehr erfahren könnte. Galal, der Gelehrte, fragt nach der Schule, in welcher Simeon studierte. Wir sprechen noch darüber, lieber Galal, erwidert jener. Heute Abend wollen wir uns bloß mit Gott beschäftigen und was sich nebenher ergibt, allein am Rand erwähnen. Lass die Mumien nur liegen und halte dich an den lebendigen Gott. Ja, ja, mehr von eurem Gott, sagt Quirinus. Ich bewunderte die Pyramiden und die Sphinx und fragte mich, wie man diese kolossalen Steine transportieren konnte. Was aber sind sie gegen einen Stern, der wie klein am Himmel hängt? Was gar gegen jenen hochgewölbten Dom, nach dem wir ganz vergeblich unsere Hände strecken? Sprich weiter, Simeon, ich höre dir so gerne zu. Mein Quirinus, niemand streckt die Hand vergeblich aus, der den Unbekannten als seinen ganz bekannten Gott erkennt. Der Dom ist sein Haus, Sonnen und die Sterne sind die Kammern. In Klammer Psalm 46,5. Wer Gott angehört, hat Anteil an dem Himmelshaus, auch wenn er noch auf Erden oder anderen Planeten lebt. Des Schöpfers Ich, das Herz, der Geist, die Seele, kam aus Gottes Reich, sofern es sich vom Anfang seines Lebens Gott ergab, und kehrt dahin zurück, ganz gleich, ob die Arbeits- oder Wanderzeiten kürzer oder länger wären. Darf ich unterbrechen? Hebt Marcellus seine Hand. Er findet Lust an dem Gespräch. Aber ja, bestätigt Simeon dem Adjutanten. Auf dem Gebiet bin ich. Heiter winkt Quirinus ab. Marcellus, entschuldige dich nur nicht. Jetzt wette ich, und ich gewinne ganz bestimmt, mancher Judenfreund beißt ebenso auf dieser Nuss herum, wie wir Römer auch. Stimmt's? Aitop ruft rasch. Für dich, edelster Quirin, verliere ich die Wette, um dir eine Freude zu bereiten. Ich nehme dich beim Wort, will's aber nicht zu teuer machen. Es gilt eine weiße Taube und ein weißes Lamm. Kaum gesagt, fühlt man einen sonderbaren Hauch. Wie kommt dieser Heide, der Gott kaum kennenlernte, zu Symbol von deren Sinn, Die Hebräer gestehen es sich ein, sie selber ungenaues Wissen. Das sagt Mutter Hanna. Sohn Kyrenius, spricht der Herr, du wähltest dir zwei Zeichen aus, die im Schreine deines Geistes ruhen. Nun du dich vom Licht so stark berühren lässt, steigt das vom Himmel deinem Herzen aufgeprägte Signum ins Bewusstsein hoch. Wisse, wenn ich in meinem hohen Opfer wie ein Mensch die Welt betrete, dann werden jene Zeichen, die einst im Licht erstanden sind, auf dieser Erde offenbar. Nur war einst das Lamm zuerst und dann die Taube. Nun wird diese, in Klammer Johannes 1, 32, sich zuerst der Menschen wegen zeigen. Allein das Lamm ist dann das Opfertier, in Klammer Jesaja 53, 7, Petrus 1, 19. Einer, den du noch nicht siehst, der dir aber nahe steht, in Klammer Führer, Engel, ruft dir freudig zu, Heil meinem Bruder aus dem Licht. Beide, die Römer und Hebräer, sind von dieser Offenbarung tiefst berührt. Allen voran Kyrenius. Vorsichtig nimmt er die weiße, welke Hand, die so fein gegliedert ist, und er drückt sie sich an seine Stirn. Jene, die die Prophetin noch nicht kannten, denken bei sich, man kann sie wirklich Mutter nennen, wie der Kyrin sie angesprochen hat. Was tust du mit den Tieren, erhabener Kyrin? Fragt Zacharias. Er ist besorgt, dass man sie opfern wird. Längst hat er das Opfern aufgegeben, weil er kein Blut vergießen will. Auch Ataja, der des Volkes wegen dieses Ritual bewahren muss, lässt von einem kundigen Mann die Tiere vorher töten. Sie sind durch Mutter Hannas Wort zum heiligen Symbol geworden und begleiten mich, bis sie von selber sterben, gibt Kyrenius Bescheid. Nur wenn sie kranken, lasse ich sie töten. Daran tust du recht, lässt Simeon sich wieder hören. Der Fürst gibt dir gesunde, junge Tiere. Du wirst lange daran deine Freude haben. Ich hätte einen, der sie gern pflegen lernen wird, meldet sich Forestus. Er möchte nämlich einen anderen Posten haben. Wer? Fragt Cornelius. Der Edelknabe Julius, dem passt der kurze Koller nicht, in dem er augenblicklich steckt. Forestus meint den Duumvir. Julius soll sich morgen melden, sagt Kyrenius und dankt dem Fürsten freundlich für die Gabe, fragt jedoch, ob er Simeon wirklich nicht verstanden hätte. Aitop erwidert, vom Glauben her ist es mir allerdings nicht fremd. Um das Tiefere ganz richtig zu begreifen, dazu fehlt noch allerlei. Nun, Marcellus wollte vorher etwas fragen. Dieser sagt, das Himmelshaus mit seinen Sternen als die Kammern gefällt mir gut. Was bedeuten aber Arbeit oder Wanderzeiten? Auf welche Menschen lässt sich das eine oder andere beziehen? Kurz und lang betrifft vielleicht die Lebensdauer auf der Welt, was also zu verstehen wäre. Die Symbolik von der Taube und dem Lamm auch zu erfahren, wäre mir sehr lieb. Ah! Mein Schwertträger sattelt sich die Stute Wissenschaft, Das ist gut. Marcellus wird des Lobes wegen rot, wenn er wüsste, dass Quirinius ihn auf seine neue Bahn herüberziehen will, damit er, wenn sie sonst wo sind, jemanden hat, um stille Stunden auszufüllen, würde er sich eifrig in die Glaubenssache stürzen. Auch Simeon sagt erfreut: Marcellus, du stehst vor einer inneren Tür. Benutzt du sie, so wird dir hell, was dir noch unbegreiflich ist. Arbeit und Wanderung hängen voneinander ab. Die Geister, die vom Himmel kommen, wandern durch den armen Acker der Materie, auch Lo Ruhamah genannt. Das bedeutet arme, abgefallene Tochter. Das Tiefere daraus heute zu berühren, führt zu weit. Das wird euch allen später offenbar. Wer dienen will, muss zur Arbeitsstätte gehen. Das besagt, dass er arbeitet und wandert. Das führt äußerlich oft weit vom Lichtreich fort. Im Inneren bleibt die Bindung ungebrochen. Denn wer ausgeht, um zu dienen, der steht unter Gottes hohem Hort und Schutz. In Klammer Psalm 62, 7. Das Beispiel lehrt, es gibt natürlich andere auch, dass auf dieser Welt die Guten und die Gläubigen vom Licht und somit beides sind, Arbeiter und Wanderer. Die nur Wanderer sind dem abgefallenen Teil entsprungen, Wesen aus der Tiefe. Um sie zu retten, hat der Allheilige, der Vater der Barmherzigkeit, beschlossen, sie erst zu Wanderern zu machen. Diese sehen es im vorweltlichen Sein, das ihnen eine Planetarinkarnation nicht erspart werden kann, wenn sie erstens überhaupt bei ihrem Leben bleiben, zweitens sich aus ihrem Licht- und Seligkeitsarmen Dasein befreien lassen wollen, um den einstmals aufgegebenen Geiststand wieder zu erlangen. Natürlich wird die Arbeit ihnen nicht geschenkt. Aber erst geht es über den Berg hinweg, was für sie eine körperliche Einhüllung bedeutet. Nehmen sie das an, was insgeheim des Schöpfers unerhörte Güte tut, fällt es ihnen trotzdem schwer, auch wenn es nicht den Anschein hat, die Materie zu ertragen. Ihre Art stürmt stets dagegen an. Das drückt sich meistens dahingehend aus, dass sie böse, gierig oder gleichgültig leben. Nun gibt es welche, die einst, zwar selbst gewollt, als kleine Seelen fielen. Manche stellen sich recht brauchbar an, bloß Gott weichen sie gern aus. Denen wird auf anderen Stationen zugeführt, was sie nicht auf ihrer ersten Lebenswelt erreichen werden. Solche Wesen wird auf ihrem Weg vom Ende eines bis zum Anfang des anderen Daseins, das für sie niemals auf der gleichen Welt geschieht, alles offenbar, woraus sie dann die beste Lehre ziehen und im Jenseits mit der Pflichtarbeit beginnen, was größtenteils nur ihnen selbst zugute zu kommen braucht. Nun hast du, Freund Marcellus, einen Überblick von der Arbeit und der Wanderung, von Gottes Reich und der Materie, von vorweltlicher wie planetarischer Existenz der Geister und der Wesen. Kehren wir zum Grundthema zurück. Gibt es einen souveränen Gott? Der Mensch lässt gern die Frage offen, Zu einem Ja ringt er sich nicht gleich durch. Ein Nein löst uneingestandene Hemmung aus. Aber wir, sogar unser skeptischer Prätario, sagen einfach Ja. Simeon wendet sich liebenswürdig an den Schiffstribun. Skepsis ist nicht falsch, wenn sie aus exakter Prüfung kommt. Ja sagen, um als Mitgeher zu erscheinen, ist schlimmer als ein blankes Nein. Prüfe, und du wirst den seienden Gott begegnen. Der Schöpfer des Gebotes, ich bin der Herr, dein Gott. Ist der Herrscher über die geschöpfliche Lebendigkeit und über alle Dinge, die er aus seiner ersten Urbedingung Leben schuf. Zweifelsohne waltet er auch über jenen Teil, der sich einstens abgesplittert hat, wobei die abgestürzten, geistlose Wesen und ihre Kräfte, die in der Erkaltung eine Manifestation erfuhren, die Materie wurden. Würde Gott je nur vorübergehend Wesen und Materie sich selber überlassen, so würden beide, Subjekt und Objekt, in sich zerfallen. Letzteres ergäbe, dass die Wesens- und die Kraftsubstanzen in ihr Ursprungssein gerieten und personhafte Wesen nicht mehr existieren könnten. Da jedoch die Urbedingung Leben nur eine sich veredelnde Entwicklung kennt, behält schon aus diesem Grunde der Allmächtige die Willensherrschaft inne. Hieraus ergibt sich eine gnadenvolle Führung jener Wesen zu einer Wanderung, die zuerst den Zustand einer Umkehr bietet. Die Infestierung schöpferischer Macht wird weder bloß Raum noch bloß körperhaft vorgenommen. Der Schöpfer, ewig unteilbare Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, trägt in der zugunsten der Geschöpfe angenommenen Gestalt, gesammelt, die Impulse, wie er sie zu gleicher Zeit und zu gleich hohen Zwecken, körperlos, zur Waltung kommen lässt. Das bedeutet außerdem noch Folgendes. Enthüllte Gott sich aus immer welchem Grunde nur als Körper oder nur als Macht, so bliebe ersten Falles die Reichweite infestierter Strahlen werkbedingt gehemmt, wenn für ein Geschöpf auch unspürbar. Im zweiten Falle könnte kein Geschöpf zur vollendeten Personalität gelangen, weil dann das Schöpfervorbild in Klammer Anbild fehlte. Um den zu Kindern ausersehenen Geschöpfen einen Grund zur miteigenen Entwicklung zu bereiten, schuf sich Gott die Form, die in ihrem einzig und allein nur schöpferischen Sein das heilige Objekt ist, das jedes Kind begreifen und lieben lernen kann, während die Gottheit als unschaubare, dafür aber spürbare Allmachtstrahlung das heilige Subjekt ist. In den Werken wirkt sich beides für die Kinder spiegelmäßig aus, womit wir weiterhin zum Kern des heutigen Problems vorstoßen. Enthüllt sich Gott als Macht und als Personenprinzip, wodurch die Kinder ihren werkgerechten Anteil haben, fällt es ihm nicht schwer, euretwegen so gesagt, einen Strahl, eine Eigenschaft zu einer Nebenpersonifikation, in Klammer Messias-Sohn, von sich zu trennen, was niemals aus dem Macht, sondern aus dem Personenprinzip erfolgt, damit das Abgesonderte zu einer zweiten pur zweckgebundenen Erscheinungsform gelangen kann. Kardinalpunkt ist nun der, ob Gott auf einer Welt wie inkarniert erscheinen kann, ohne seine Souzeränität zu teilen. Kein Verlust bei Gott, wenn auch eine Nebenpersonifikation zustande kommt. Ich muss jetzt ein Himmelsbeispiel wählen, um euch das Weitere der Ausführung begreiflich zu machen. Gottes hohes Wort durch Mutter Hannah wird euch immer gegenwärtig bleiben. Ihr habt erfahren, ursprünglich erschien das Lamm zuerst und hernach die Taube, während Freund Quirinius ohne jedes Wissen sich die Tiere umgekehrt erbat. Diese Reihenfolge gilt jedoch auf eurer Welt und hängt mit Gottes eigener, euch unbekannten Opferung zusammen. In Äonen Grenzraumzeiten schuf der Schöpfer große Werke, jedes als einen Urzyklus, die er zweckgebunden unterteilte. Die mindeste Teilung ist ein Schöpfungstag, der einer Zelle gleicht. Darin gibt es wie auf Erden Stunden, Minuten und Sekunden, nebenbei gesagt. Schon ein Schöpfungstag, das Minimum eines Urzyklus, übersteigt das beste menschliche Begriffsvermögen. Wir befassen uns jetzt also nicht damit. Wichtig ist hingegen, am vergangenen Schöpfungstag, Mose, einer der gewaltigsten Führer der Hebräer, beschrieb in einer Überschau 7 Tage, kamen einer zweitrangigen Lebenskraft die Tiere, hochreife, aus der erstrangigen Lebenskraft gezeugte Lichtgeschöpfe gab es schon, die am sogenannten ersten Mosetag ihre Lebensform erhalten hatten. Diese Tiere, wie sie heißen, haben mit der Tierwelt der Materie bloß die Bezeichnung, Art und Form gemein, nicht aber ihre eigentliche Wesenheit. Jene sind an sich genauso rein wie die Kindgeschöpfe Gottes, allein zu ganz anderem Zweck geschaffen worden. Weswegen ich auch von der zweitrangigen Lebenskraft gesprochen habe. Ein Hauptgrund ihres Werdens bezieht sich allgemein auf die Bereicherung des Lichtgefildes. Die zwei ersten Tiere waren Lamm und Taube, Symbol von Person und Macht, von lichtgeistiger Substanz und Essenz. Diese Folge war für die Kindgeschöpfe offenbart, während ursächlich die Essenz allein regierte und erst aus ihr war die Substanz hervorgegangen. Damit ging einher, dass die Gottheit notfalls eine Eigenschaft zur Nebenpersönlichkeit bestimmte, ohne sich urgemäß von ihr zu trennen, noch während einer Sohnerscheinung, die völlige Urherrschaft nicht zu besitzen. Wir kommen dabei auf den Grundstand israelischen Glaubens. Gott kommt. Ob selber als Messias, ob ein mit göttlicher Machtbefugnis ausgestatteter Sendling, war hunderte von Jahren ungewiss, während die Propheten keinen Zweifel übrig ließen, dass und wie der Schöpfer höchstpersönlich kommen will. Im Falle einer nötigen Erlösung hatte Gott sich ja erbarmt, weil, wie geschah, das erste Kind sich abgewendet und seinen Fallweg eingeschlagen hatte. Zwischen Gott und jenem Kind ist kein Geschöpf vorhanden, das als ein nächsthöheres der Grundträger der Erlösung werden könnte, mit der auch das Grundprinzip der Opferung verbunden ist. Der von Israel erwartete Messias ist Gott selbst, im Symbol das weiße Lamm. Seine Tat ist dergestalt die Taube, das bedeutet weiter. Er verhüllt die heilige Allmächtigkeit, den Geist, die Taube, und gibt von seinen Herrschaftsteilen nur so viel in eine Sohngestalt, in den Messias, als benötigt wird und die Materie ertragen kann. Des armen Kindes wegen wird Gott als Sohn nicht seine volle Souveränität zur Geltung bringen, weil sonst die Opferlasten ewig untragbar und demnach unablösbar blieben. Der Vater der Barmherzigkeit will nicht bedrücken, wenngleich des Falles wegen die Entlastung nur durch eine Opferlast geschehen kann. Aus diesen und noch heiligeren Gründen nimmt Gott selbst das Opfer auf. Niemand wird mit einem Opfer bis zum Tod, in Klammer Philipper 2,8, belastet. Niemals kommt, wie Israel erhofft, nur der Sohn, das Kind, der Zemach, in Klammer Spross, der junge Löwe, wie die Bildersprache sagt. Ich will ein Beispiel bringen. Der erste Sohn, Fürst Aitops, ist 20, des Bagagemeisters Nestor, erster Sohn, schon 30 Jahre alt. Beide Söhne können selber handeln und beide, es mag bestätigt werden, hängen sehr an ihren Vätern. Sie würden alles für dieselben tun, was möglich ist, ja? Es brennt ein Haus oder es versinkt ein Schiff. Menschen sind gefährdet. Würdet ihr denn eure Söhne in die Flammen, in die Fluten schicken, wo der Tod so gut wie unabwendbar lauert, selber, wenn auch blutenden Herzens, stehen und schauen, wie die Söhne, um andere zu retten, sterben müssen? Simeon, schreien mehrere Väter, das ist, ich weiß, sagt jener. Ihr seid entsetzt. Keiner würde seine Söhne opfern, wenn er der Retter werden kann. Gerade in der Lebensopferung, ich sage dies auch weniger für euch, es geht mehr um des falsch gedachten Glaubens wegen, dass ein Opfersohn gesendet würde, der zu erfüllen hätte, was Gott in heiliger Letztwilligkeit erfüllen müsste. Darum sei gesagt. Der da kommt im Namen des Herrn, in Klammer Psalm 118, 26, ist der Schöpfer im Gewande einer Eigenschaft. Die Herausstellung derselben ist lichtsprachlich der Sohn, der Zweig, als zeitweilige Nebenpersonalität zur Rettung der Gestürzten, die in ihrem Aufruhr brennen, die durch ihre Lossagung von Gott gekentert sind. Weil aber, wie erwähnt, allein das Erstkind fiel, so wäre es ihm untragbar geworden, wenn die Gottheit ihr gesamtes Sein erscheinen ließe. Nein, die hochgesetzte Liebe ist bereitet, Licht vom Licht, Geist vom Geist, Strahl aus Gottes Sonne. Hat sie ihre Opfertat vollbracht, so zerfällt die Hülle, die sie der Armen, der Verirrten wegen trug, Sie tritt dann wieder in den Kranz der sieben Urgeiststrahlen ein. Noch sei hinzugefügt, dass die Erstlingskinder, von denen ich schon sprach, den Schöpfer sahen. Als das erste Lamm geworden war und sich in hoher Vorschau als der Sohn enthüllte, da sahen sie entweder Gott und das Lamm oder nur den Sohn in Gestalt eines wundersamen Jünglings. Das zeigt an, eine Gottheit existiert, sowohl im Prinzip der Macht als auch im Prinzip der Form. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. In Klammer Jesaja 7, 14. Danach rund 700 Jahren auf keine Jungfrau diese Worte sich beziehen lassen, bliebe beides zeitlich ein Fragment. Der Prophet hat jedoch das ist und wird exakt hervorgehoben, weshalb die Schau eine andere gewesen ist, als man nachträglich und leider oberflächlich liest. Natürlich soll es sich auf einen Sohn beziehen, der Welt geboren wird. Die tiefere Schau ist aber folgendes. Die Jungfrau, Liebe, Gottes sechste hehre Eigenschaft, nahm das angebahnte Opfer Gottes an, um es aus der und in die Materie hineinzutragen. Ist schwanger, bezieht sich auf die Ewigkeit. Denn als Isai, in Klammer Jesaja, die Schau erhielt, trug die Liebe den Gedanken der Versöhnung oder Aussöhnung in sich, woraus sich ohne weiteres der Sohn kristallisieren lässt. Weil sie schwanger ist, hat der Prophet ganz recht verkündet, wird gebären, was erst Zweitling eine Menschperson betrifft. Zuerst gilt die Erfüllung der Versöhnung, sobald sich für das Universum Gottes Liebe als ein Mittler auf der Erde ausgebären lässt. Irdische Erscheinlichkeiten, in Klammer Kreuzigung, sind bereits der Liebe eingehaucht gewesen. Als unmittelbar nach des ersten Kindes Sturz der Allheilige die nötige Erlösung auf die offenbare Bahn geleitet hatte. Immanuel bedeutet, ich bin der Anfang und das Ende. Verkörpert in der hohen Lichtverschlüsselung der vier bestimmenden und der drei tragenden Eigenschaften. Sie sind in eben ihrer Eigenschafts- und Tätigkeitsnatur Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Wer durch diese tätig wird, steht im Imperium, auch wenn er noch in der Materie leben muss. Ataya stützt sich schwer auf seinen Stuhl und ruft, Simeon, lass dich unterbrechen, so wie du die Propheten offenbarst, hat es keiner je von uns gekonnt. Ich dachte auch, das stehe nur geschrieben und bezöge sich auf jene Zeit, wann es sich erfüllen würde. Gefällt es unserem freundlichen Quirin, so möchte ich dich bitten, noch einige solcher Stellen auszulegen. Die Römer, auch begierig hörend, nehmen manches bestens auf. Also sagt Quirinius. Ja, wenn es meine Offiziere wollen. Cornelius Forestus, Rochus, Fenitrius, sogar Marcellus stimmen zu. Pretario und Nestor sind nicht abgeneigt. Von den Hebräern ist nicht einer, der nicht sitzen bleiben möchte. Erst wird der Immanuel besprochen und dann fängt mit weiterer Erklärung Simeon aufs Neue an. Eine Stelle im Propheten Isai bringt wortgemäß das Gegenteil. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. In Klammer Jesaja 9, 5. Das wäre widersinnig, wenn es sich allein auf diese Welt bezöge. Oh, das Weltgeschehen ist bloß angehängt, ist aber wichtig wie der erste Stein, den die Gottheit zum Versöhnungshaus gemauert hatte. Nun die hellere Erklärung. Uns ist gleich, uns allen ohne Ausnahme. Ein Kind gleich, zwar klein, doch ein fertiges Gebilde. Die Versöhnung war im Prinzip schon fertig, wuchs nur in die Materie hinein. Aus dem Kinde wird der Sühneträger, der Erwachsene, der weiß, was zu vollbringen ist, weswegen es, auf den Sohn bezogen, heißt, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Sie wird nicht erst hinzugegeben. Das ist, bedeutet eine Zeit der Ewigkeit, die der Kindesfall erheischt. Der Sohn ist der Schöpfer selbst. Andernfalls hätte dieser seine Herrschaft auf des Sohnes Schulter legen müssen, wäre dieser eine Zweitperson, dann hätte es auch in der Himmelsschau gelautet, und die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein. Eben zur Zeit der Sohnerscheinung. Dass dieses nicht so gilt, beweist das Herrlichste an dieser Offenbarung. Er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst. Wäre der Messias, ich wiederhole, eine seiende Sohngestalt, so müsste stehen, er heißt auch. Würde es sich's um einen schöpferischen Gottsohn handeln, der in keinerlei Verbindung selbst der Vater ist, dann hätte der Prophet ihn nicht als ewig Vater offenbart. Alles ist auf eine zeitweilige Nebenpersonifikation des Gottheitsstrahles Liebe zugerichtet worden. Der Stuhl David kennt nur eine Deutung. Der Sohn wird in Israel kein Weltreich schaffen. Das geht vielen gegen ihren Strich. Wer erkennt, dass die Welt vergeht, ewig pur das Licht besteht, opfert nicht den Himmel der Materie, greift nicht nach dem Phantom einer Zweigottheit. Der Messias wird einst einem Römer sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. In Klammer Johannes 18, 36. Ja, sein eigenes Reich. Von mehr als 12 Legionen Engeln. In Klammer Matthäus 26, 53. Wird er reden. Solche, die ihre Rüstung tragen, so wie ich. Das Letztgesagte hat einen Anflug hehren Stolzes. Heute noch ein Wort. Das andere kommt später an die Reihe. Wir schreiben es getreulich auf, damit Quirinius und seine Treuen, die sich heute Abend gut vom Geiste Gottes leiten lassen, gleichfalls unterrichtet sind. »Ich war auf Cornelius neidisch«, fällt Quirinius ein. »Das duldet auch der Himmel«, lässt sich Hanna hören, »weil es aus wissbegierigem Herzen kommt und keinem etwas nehmen will. Hunger nach dem Lichte kommt aus vielen Trieben, die immer edel sind, solange jemand nicht für sich allein begehrt.« Mutter Hanna sprach ein schönes Wort. »Ich nehme es für mich in Anspruch«, sagt Cornelius. »Ist gut. Was vom Himmel kommt, gilt dem ganzen Universum. Mach weiter«, nickt Hanna Simeon zu. Quirinius lässt erst frischen Wein und kleinen Kuchen bringen. Als die Sklaven wieder draußen sind, folgt eine nächste Prophezeiung. Es wird eine Rute aufgehen vom Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In Klammer Jesaja 11, 1 bis 2. Das wird gilt abermals der Welt. Rute ist ein Spross für sich, Zweig ein Teil des Ganzen. So bezieht die Rute sich auf Gott. Doch das Aufgehen auf jene, die zu erretten sind. Sie müssen erst das Aufgegangene sehen lernen oder, so gesagt, die Opferung der Liebe erhält für sie die Sichtbarkeit, hier der Zweig, jener einige Sohn, ein eigenes Stück von Gott, der Ast am Baum. Ich weise auf den Herrn, der am Anfang und am Ende steht. Ich erinnere an den siebenteiligen Baum, den ihr Römer fandet. So in höchster Sicht ist der Messias als ein Zweig der urheiligen Siebenstrahlung anzusehen. Das wird hier wunderbar bestätigt. Der Zweig bringt aus der Wurzel seine Frucht. Kein Zweig hat eine eigene Bodenwurzel, nimmt die Nahrung aber aus dem Erdreich auf. Erdreich gleich wirkliches Reich und die Frucht gleich wirkliche Errettung aller, die von der Materie gefangen sind. Stamm Isai erhält die Deutung mehr für Israel, dessen höchstes Königshaus das des Davids war, dass sich die Geschlechterfolge rückbeziehen lässt, ist Gnade, um zu zeigen, dass Gott geistig und auch irdisch baut, wie es ihm gerade wohl gefällt. Ursächlich bedeutet es das Königshaus des Himmels. Wer sich darauf stützt, der wird aus ihm die bleibenden Juwelen ernten. Wunderbar sah der Prophet das Wichtigste. Der Zweig besitzt den siebenfachen Geist, in Klammer Sacharja 4,2. Damit ist fast überflüssig wiederum bestätigt, dass der Opfersohn, in welcher Art er auch erscheinen und genannt sein wird, der ewig Heilige selber ist. Ganz isoliert am Anfang hingestellt, der eine, Geist des Herrn, was bedeutet, dass es eben nur den einen Schöpfergott, den Allmachtsvollen gibt, durch dessen Geist die Dinge werden. In Klammer Offenbarung 4,11. Alle himmlischen und alle materiellen. Eine Lebensform lässt sich nicht teilen, wenn sie ihr Sein behalten will, so auch bei Gott. Zeitweilig angenommene Formen sind ja nur der gnadenvolle Mantel, der verbirgt, was die Welt der Wesen und der Menschen nicht ertragen kann. Also ist der Zweig und ruht auf ihm der ungeteilte Geist des Herrn, in Klammer Kolosser 2,9. Das bestätigt des Propheten Wort. Nebst dem Geist des Herrn, im Besonderen der Liebe, die für die Materie an die erste Stelle rückte, folgen die Geister der Weisheit und des Willens als Verstand gepaart, die Geister der Ordnung und des Ernstes als Rat und Stärke, abschließend die Geister der Geduld und Barmherzigkeit als Erkenntnis und als Furcht, was Ehrfurcht und nicht Angst bedeutet. So ist eine Schau gewonnen, mit der zumal Israel eine Prophetie mehr himmlisch statt irdisch lösen kann. Und unsere Römerfreunde werden bald zum siebenfachen Geist des Herrn gelangen, zu dem Allmächtigen. Dann lösen eure Götter sich wie Schemen auf. Ihr habt geglaubt, aus der Sehnsucht des Gemüts sich höher zu entwickeln. Ja, der Staub muss wieder hin zur Erde kommen, Welt zur Welt, bis sie die letzte Löse findet. Bloß der Geist kommt wieder hoch zu Gott, der ihn gegeben hat. In Klammer Prediger 12,7. Blickt nicht auf jene nieder, die Gott noch nicht gefunden haben, aber sich mit Fleiß bemühen, gut zu sein. Heute gab es himmelsreiche Kost, und aus Gnade bleibt genügend Zeit für jedermann, Herz, Geist, Seele und Gemüt bereit zu machen, um den Schöpfer zu empfangen, wann er als Heiland zu euch kommen wird. Simeon hat sein himmlisches Gesicht bekommen, was immer sehr verwundern macht. Quirinus ist es jetzt ganz egal, was seine Offiziere denken. Er umarmt Simeon und streicht sich eine Träne von der Wange. Auch die Römer danken ihm. Attalas sagt: Wir danken dir im Tempel, sonst bricht der Morgen an und wir wären noch nicht fort. Das ruft eine kleine Heiterkeit hervor. Trotzdem habe ich noch etwas Weltliches vorzubringen. Simeon berichtet über Emaus und sagt, man solle nicht allein von Wundern leben. Deshalb wolle der Tribun dem Tempel eine Rotte Legionäre stellen, die morgen früh zwei Priester und eine Ochsenfuhre nach Emaus geleiten möchten, damit die Priester von den Straßenstreifen unbehelligt blieben, auch nicht von Raubgesindel in den Höhenzügen überfallen würden. Die Römer und jene Juden, die den Sachverhalt nicht wussten, geben ganz spontan eine Gabe. Prätario, die verlorenen Talente, die er beim Tribun entleiht. Die Frauen, ein besonders schöner Zug, streifen ihr Geschmeide ab. Das stellt sie in ein besonderes Licht. Reiche Römerinnen würden irgendeinem Gott Geschmeide opfern, würde sie der Cäsar dafür rühmen. Für eine arm gewordene Gemeinde käme höchstens eine Kleinigkeit in Frage, niemals alles, wie hier die Frauen tun, die sicherlich nicht viel besitzen. Der Horizont malt einen feinen, hellen Strich. Es tagt. Frohen Herzens geht man heim. Quirinius flüstert Mutter Hanna zu. Morgen oder übermorgen muss ich weiter. Ich hätte gern die kleine Miriam noch mal gesehen. Simeon und ich bringen sie dir her, erwidert die Prophetin. Da ist der stolze Römer sehr beglückt.